Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Gier nach Leben. Im Osten geht die Sonne als orangefarbener Feuerball auf. Das Licht durchbricht kleine Dunstpartikel an diesem Junimorgen. 6.45 Uhr, nicht Arthurs Uhrzeit. Es wird ein langer und heißer Tag werden. Einer der längsten in diesem Jahr. Traditionell ist Ende Juni die schönste Zeit in Arthurs Jahreszyklus. Der frühe Sommer. Die Temperaturen lassen es zu, lange draußen zu sitzen. Seine beiden Kinder feiern ihre Geburtstage. Und der Sommerurlaub, der eine feste Institution im Leben der Wittigs ist, liegt immer noch vor ihnen. Dass die Vorfreude auf den Sommer nicht ungetrübt ist, liegt an den zwei großen Themen in dieser Phase seines Lebens. Druck und Angst. Beide kamen parallel zu Rubis Geburt, seiner ersten Tochter. Die Angst kam mit seinem Wechsel in die Selbstständigkeit, mit größeren Projekten, mit immer schnelleren Arbeitszyklen und dauerhafter Erreichbarkeit und mit explodierenden Fixkosten. Seit einigen Wochen hat eine weitere Art von Angst Besitz von Arthurs Bewusstsein ergriffen. Die Angst vor Krankheiten. Seien wir präziser, die Angst vor tödlichen Krankheiten. Und nun sitzt er da, in seinem geleasten Firmenwagen auf dem Parkplatz vor dem Klinikum. 10 Minuten zu früh, um das Gebäude zu betreten. Seine Frau Gwen neben ihm, auf dem Beifahrersitz. Durch die Windschutzscheibe blicken sie auf diesen furchteinflößenden Bau. Der Haupteingang seltsam eingerahmt von einem Landeappendix für die Rettungshubschrauber. Wie die Schleuse an einer Raumstation aus einem nie gedrehten Science-Fiction-Film der 70er Jahre. Die zentrale Idee des Architekten war es wohl gewesen, die kompletten Versorgungsleitungen für Luft, Gas und Abwasser nach außen zu legen, sodass freiliegende Rohre und Luftschächte die äußere Hülle der Klinik dominieren. Ein kühner, vielleicht sogar revolutionärer Kunstgriff. Aber irgendwie auch ein exzentrisch umgestülpter Gebäudekörper, der das Innerste nach außen kehrt. Wie bei einer aufwendigen Operation mit überraschendem Ergebnis. Erst vor 2 Wochen hatte Arthur hier um sein Leben gerungen. Spoiler, er hat es knapp geschafft, vorerst. Und das kam so. Gwen schmierte wie fast jeden Morgen britische Orangenmarmelade auf Toastscheiben. Interessant, dass 2- und 4-jährige Kinder auf diesen bittersüßen Geschmack abfahren, aber das waren wahrscheinlich Gwens ja englische Gene. Sie hatte lange als freie Journalistin für diverse Online-Medien gearbeitet und wollte im kommenden Herbst wieder durchstarten. Aber jetzt gerade hämmert Anton mit 2 Teelöffeln auf der Tischplatte herum, während Ruby genervt den Kopf schräg hält. Alltag bei den Wittigs, alles wie eigentlich immer. Auch, dass Arthur einen etwas abwesenden Eindruck macht und erst auf Gwens 3. Versuch der Ansprache Erde an Arthur, Ground Control to Major Arthur reagiert. Was ist mit Papa, will Ruby wissen. Ich glaube, er baut Parkhäuser in seinem Kopf, antwortet Gwen mit ihrer unvergleichlichen britischen Ironie. Dass Arthur in diesem Moment eher Szenarien des eigenen Untergangs konstruiert, ahnt Gwen zu diesem Zeitpunkt nicht. Einer der Vorteile des Townhauses am Stadtrand war die Möglichkeit, einfach die Laufschuhe anzuziehen und loszulaufen. Nach 40 asphaltierten Metern hatte Arthur Waldboden erreicht. Er wollte als sportlicher Typ gelesen werden und trug auch zu Business-Meetings gerne Sneaker. Als Jugendlicher war er ein guter Langstreckenläufer geworden. Doch das war lange her. Nach 20 Jahren Pause hatte er gerade nach dem Umzug ins neue Haus wieder damit begonnen. Seine Leidenschaft für den Laufsport war wieder geweckt. Denn nach ein paar Kilometern kam er oft in den als Runner's High beschriebenen Zustand, der zufrieden machte und den Kopf befreite. Manchmal saß er dann nach einem Run minutenlang auf einer Bank am Waldrand und hatte dabei die besten Ideen, die ihn zum Teil sogar in seinem Job weiterbrachten. An diesem Morgen war das anders. Etwas lag ihm buchstäblich im Magen. Am Vorabend hatte er ein YouTube-Video über die Gefahren von viszeralem Fett gesehen und nun versuchte er zu erörtern, ob das Fett in seinem Fall oberhalb oder unterhalb der Bauchmuskulatur zu verorten war. So wollte sich dieses Mal das angestrebte Wohlgefühl nicht so richtig einstellen und Arthur brach seinen Lauf schon nach nur 4 Kilometern frustriert ab. Er sprang unter die Dusche und verließ das Haus gegen 9.30 Uhr ohne Runner's High. In der Tiefgarage traf er seinen Nachbarn Carsten und winkte ihm kurz zu. Carsten ließ die Scheibe seines Wagens herunter und fragte, ob Gwen und er am Abend auf ein oder zwei Gläser Wein vorbeischauen würden, nachdem die Kinder im Bett seien. Carstens Aura war in Arthurs Referenzsystem mit dem Adjektiv flamboyant verknüpft. Halblanges wallendes Haar, hochgestellte Polohemden zu Jeans oder an offizielleren Tagen italienische Maßanzüge. Dazu Zähne, die eine Nuance über die Empfehlung eines seriösen Zahnarztes hinausgebleicht waren. Ein paar Tage zuvor hatten die beiden sich am Rande eines Grillfests im Wohngebiet erstmals länger über den Job unterhalten. Carsten entwickelte Projekte. Ursprünglich Fachmarktzentren, diese kleinen, weniger mondänen Locations an den Ausfallstraßen. Eine Drogeriekette, ein Supermarkt, ein Baumarkt oder ein Fastfood-Restaurant. Er stellte die Bauanträge, die in der Regel von den Gemeinden abgelehnt werden, bevor dann Carstens mit allen Wassern gewaschenen Juristen klagten. Gebaut wurde dann in der Regel trotzdem. Carsten hatte es mit diesem auf Skrupellosigkeit und Gier begründeten Modell offensichtlich zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht. Beim dritten Glas Wein an diesem Abend, Gwen und Carstens Frau Charlene hatten sich zu einem eigenen Talk zurückgezogen, schlägt Carsten Arthur vor, bei seinem nächsten großen Ding mit an Bord zu sein. Carsten sprach über internationales Design à la Norman Foster und Jean Nouvel. Er sagte, Mann, und meinte damit eindeutig sie als Männer und Macher, müssten die Dinge anpacken und niemals vor einem kalkulierten Risiko zurückschrecken. Dann erzählte Carsten von seinem Vater, der am Tag seiner Abiturfeier an Darmkrebs starb. Das erste Mal sah Arthur so etwas wie ein Gefühl in seinem wie aus Teflon beschichteten Nachbarn. In seinen sicherlich verklärten Erinnerungen war sein Vater ein rechtschaffener, sein kurzes Leben lang hart arbeitender Mann gewesen. Carsten wollte nicht so werden. Sein Credo war, ich arbeite, um zu leben und nicht umgekehrt. Er wolle mehr in Chancen denken als in Risiken. In dieser Nacht lag Arthur lange wach, vom Rotwein. Er dachte nach über seine Situation und über die Frage, ob er gerade Chancen verpasste. Wenn er die Augen schloss, gab es aber nur ein Wort, das in großen Lettern auf die Innenflächen seiner Lider projiziert schien. Darmkrebs. Die folgenden Tage verbrachte Arthur am Rechner. Suchmaschinen, medizinische Portale. Seit etwa 2 Jahren fühlte sich etwas anders an in Arthurs Verdauungstrakt. Nicht schlimm. Keine Schmerzen. Nur ein Ziehen. Eine höhere Frequenz von Durchfällen. Dann wieder eher das Gegenteil. Es wird eine Folge der Psoriasis-Arthritis sein, vermutete er. Dann beruhigte er sich wieder, schlief ein paar Stunden. Aber dann drehte sich das Karussell der Gedanken unerbittlich weiter. Manchmal saß er in einem Meeting und seine Gedanken schweiften ab. Und er sah eine Szene vor seinem geistigen Auge, in der Gwen ihrer Tochter erklären musste, dass Papa nicht mehr wiederkommen würde. Arthur überlegt ernsthaft, in Carstens Projekt einzusteigen. Das ginge mit 800.000 Euro. Geld, das er auftreiben könnte. Er müsste sich dafür zwar von seiner Studentenwohnung in St. Gallen trennen und Gwens Eltern um ein Darlehen bitten. Gut, der Gedanke, seine Schwiegereltern um Geld zu bitten, gefiel ihm nicht sonderlich. Aber er könnte den Invest aufbringen. Und wäre er es seiner Familie nicht schuldig? Wenn er schon vorzeitig ginge, dann könnte er ihnen finanzielle Unabhängigkeit hinterlassen. Gwen wäre sorgenfrei und die Kinder wären bis zum Ende ihres Studiums finanziert und würden ihn für immer in bester Erinnerung behalten. Am nächsten Nachmittag saß Arthur mit Ruby auf der kleinen Mauer vorm Haus, als ein Wagen direkt vor der Tiefgarageneinfahrt hielt. Ruby und er gingen seit Monaten fast rituell an diese Stelle, setzten sich auf die Mauer und redeten. Meist erzählte Arthur ausgedachte Geschichten und Ruby stellte sehr konkrete Nachfragen. Es war Carsten, der seinen Jaguar vor der Einfahrt gestoppt hatte, um ein Telefonat zu Ende zu führen. Das Autofenster halb geöffnet, die Freisprechanlage auf Maximallautstärke. Das wird schon alles, hörte Arthur ungewollt mit. Der Ratsbeschluss kommt am Mittwoch. Und mit etwas Glück bekomme ich noch in dieser Woche eine Unterschrift von meinem Nachbarn Widdig. Arthur spürt Druck, mehr als bisher. Seine Gesundheit, seine Familie, die enormen Fixkosten und die Entscheidung in der Carsten-Sache, die vielleicht alle Probleme lösen konnte. Dazu in der nächsten Woche ein bereits 2-mal verschobener Termin bei einer Gastroenterologin. Arthur läuft. Es herrschen knapp 30 Grad. Zuerst fühlt es sich ganz gut an. Beim ersten Kilometer ist er 10 Sekunden schneller als sonst. Er stößt leicht auf und spürt plötzlich einen dezenten Geschmack von Carstens teurem Rioja im Mund, was ihn innerlich lächeln lässt. Seine Smartwatch vibriert. Vielleicht mit der Zwischenzeit von Kilometer 2. Als er aufs Zifferblatt schielt, sieht er die Worte: Ich brauche eine Entscheidung. Plötzlich dreht es sich im Magen. Es ist eine spezifische Stelle. Noch immer kein Schmerz. Eher ein Ziehen. Aber in dieser Kombination der Ereignisse setzt etwas aus. Ein System versagt. Seine Uhr piepst. Ein Herz-Emoji blinkt. Nicht das gute Herz-Emoji. Arthur fühlt Schwindel. Er strauchelt, stolpert über seinen rechten Fuß, rollt sich halbwegs ab. Nun liegt er mitten auf dem Waldweg, atmet schwer. Eine Frau mit einem Labrador eilt hinzu, versucht mit Arthur zu sprechen. Er sieht sie nur leer an. Wenig später ist der Notarzt vor Ort. Martin, da sitzen wir uns gegenüber. Ich freue mich.
Ich mich auch. Ich habe es schon wieder vermisst.
Das freut mich ganz besonders. Wir haben jetzt gerade im ersten Akt unserer Geschichte Arthur kennengelernt. Ein Macher, der auf einen noch größeren Macher trifft. Unser Protagonist Arthur hat viel Druck und hat ganz schön viel Angst, obwohl er eigentlich ein ganz glückliches Familienleben hat. Plagen ihn Existenzängste, aber auch Angst vor Krankheit.
Mhm.
Ich meine, dieser Druck ist ja gar nicht so selten. Den empfinden ganz viele, die sich in unserer heutigen Zeit einem einfachen Leben ausgesetzt sehen und das mal eben so wuppen sollen, ne?
Genau, und auch die unter den Leistungsdruck natürlich spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Ja.
So, jetzt hat Arthur aber auch, ist nicht so ganz, steht es vorne an, aber er hat Angst vor tödlichen Krankheiten wie Darmkrebs. Also ich meine, dass er durchaus auch Symptome hat, die ihn dahin führen. Aber irgendwie macht es in diesem ersten Akt den Eindruck, als könnte er auch ein Hypochonder sein.
Also die Hypochondrie, also man heute nennt man das ja eher krankheitsbezogene Angststörung, bedeutet ja, dass jemand übermäßig Angst hat, schwer krank zu sein, obwohl medizinisch keine ernste Krankheit nachgewiesen wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Studienzeit. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Weil das einzige Semester, wo es mir wirklich gut ging, war das Semester, wo Gynäkologie behandelt wurde. Bis in der Vorlesung dann über das Thema männlicher Brustkrebs gesprochen wurde.
Oh mein Gott, da warst du wieder mit drin.
Und ich dann überall Knoten wieder gespürt habe. Also ich kann das schon nachvollziehen. Also gerade wenn du so im medizinischen Bereich auch unterwegs bist.
Absolut.
Und dann die Lehrbücher wälzt, gerade im Studium, dann wird dir Angst und Bange manchmal.
Das glaube ich sehr gerne. Und ich frage mich auch immer wieder, wie ihr alle damit zurechtkommt. Denn also ich kenne keinen Menschen, der symptomlos ist.
Mhm.
Und ich kenne an mir nicht einen einzigen Tag, an dem ich nicht irgendwelche Stabbing Pains, Ziehen, Ruckeln, irgendetwas habe, irgendein Gefühl, das mich dazu hinleiten könnte. Es könnte was Ernsthaftes
ja,
sein.
Ja, das Problem sind ja auch, so ist auch das Umfeld, ne? Du guckst in die Medien rein und dann liest du, der hat die Erkrankung. 23-Jähriger stirbt plötzlich auf dem Fußballplatz oder weiß der Geil was. Ne? Man sieht das ja. Und bei der Hypochondrie ist es ja tatsächlich so, die Betroffenen fühlen sich wirklich krank. Ne? Aber nicht der Körper ist das Problem, sondern die starke Angst vor der Erkrankung. Und die typischen Merkmale, vielleicht so ein paar Beispiele.
Mhm.
Kleines Symptom, große Sorge. Ja, also ein Zwicken im Bauch wird dann als Hinweis auf Darmkrebs gedeutet.
Mhm.
Ständiges Kontrollieren, also Puls fühlen. Ne? Habe ich jetzt eine Unregelmäßigkeit, eine Arrhythmie?
Mhm.
Ne? Körper abtasten, in den Spiegel schauen. Dann gehst du vielleicht hin und guckst bei Google dann die Symptome nach. Ne? Dieses Google-Symptome checken. Dann die häufigen Arztbesuche oder vielleicht auch sogar das Gegenteil, also aus Angst gar nicht mehr zum Arzt zu gehen.
Weil man sich ganz sicher ist, dass man ernsthaft erkrankt ist.
Für einen Hypochonder. Und Zweifel trotz Entwarnung. Also selbst wenn alle Befunde unauffällig sind, bleibt das ungute Gefühl. Aber was ist, wenn doch etwas übersehen werden könnte oder wurde?
Eben, und das macht es so schwer. Das macht es für den Hypochonder schwer, das macht es aber auch tatsächlich ja für den ernsthaft Erkrankten schwer, der wirklich etwas hat, also unsere Patienten, um die es uns ja hier in erster Linie geht, Patienten ohne Diagnose.
Und das Schlimme ist auf der anderen Seite, ne, wenn du dann als Arzt auf der anderen Seite sitzt, die Patienten kommen ja häufig wieder, ständiges Nachfragen, sind sie sicher, dass das harmlos ist? Und dann wirst du auch als Arzt ein bisschen unsicher, weil du ja auch nichts irgendwie übersehen möchtest. Und dann kannst du das halt auch nicht mehr so richtig abgrenzen. Ne? Das ist halt schwierig.
Glaubst du, dass du die Arztkarriere eingeschlagen hast, weil du eigentlich Hypochonder bist?
Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, mich hat Erkrankungen oder das Fach einfach immer fasziniert. Aber ich glaube, dass das schon vielleicht so ein bisschen mich auch in die richtige Richtung gezogen hat. Ne? Aber wenn man dann mal fragt, was sind denn bei den Hypochondern die Ursachen?
Also, ich denke, dass es auch Hypochonder gibt, die durchaus Hypochonder geworden sind, weil sie eine ernsthafte Erkrankung überlebt haben.
Ja, oder halt Erlebnisse in der Kindheit, ne? Also schwere Erkrankungen in der Familie, die sie miterlebt haben, traumatische Erfahrungen, also zum Beispiel ein Tod eines nahestehenden Menschen oder durch Krankheit. Also viele rutschen dann ja rein, weil, weiß ich nicht, der beste Freund an Krebs verstorben ist. Das ist manchmal auch im mittleren Alter, zwischen 40 und 50 Jahren, wenn man dann plötzlich jemanden in der Familie oder im Umfeld hatte, der dann ganz schnell verstorben ist, dass man dann anfängt, selber zu gucken und auszuschließen, dass man selber vielleicht, weiß ich nicht, eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung oder sowas hat, ne? Und dann halt auch das Thema der medialen Überflutung. Ich habe es vorhin schon gesagt, also ständige Infos über Krebs, Corona, seltene Erkrankungen. Ne? Und das Thema Stress vor allen Dingen auch. Ne? Körperliche Beschwerden durch Stress werden dann einfach auch fehlgedeutet. Also wenn ein Mensch immer unter Spannung ist, immer voll Power gibt im Job, dann entwickelt der auch Symptome. Ne? Kribbeln in den Fingern, dann das Gefühl einfach umzukippen, weil man einfach diese Überlastung hat über den Job.
Weil man ständig über die eigenen Grenzen hinausgeht oder einfach körperlich und mental nicht in der Lage ist oder so in Balance ist, dass äußere Geschehnisse einen eben so umwerfen. Also ich meine, die Traum oder die perfekte Vorstellung ist jemand, der mit sich selbst so im Reinen ist und so in Balance, körperlich und mental, dass das Außen sozusagen keine Rolle spielt.
Ja, wichtig ist aber, Hypochondrie ist ja keine Simulation. Ne? Also die Betroffenen bilden sich die Beschwerden nicht ein, sie fühlen die ja tatsächlich. Und die Symptome entstehen oft durch Verspannung, Nervosität, Magen-Darm-Reaktion, Herzklopfen. Aber die Angst verstärkt sie dann halt zusätzlich. Und das ist dann halt ein Teufelskreis. Je mehr man sich beobachtet, desto stärker wird auch das Symptom.
Ja, weil man sich darauf so fokussiert. Das ist aber in dem Moment selbst, kann jemand mit Hypochondrie darauf nicht einwirken, weil das Programm läuft und ist unstoppbar.
Ja, das stimmt. Also wenn ich dem Beispiel geben kann, ich hatte, ich glaube vor ein paar Tagen, nennen wir mal Max. Max hat leichte Kopfschmerzen. Dann hat er eine Google-Suche durchgeführt, liest etwas über einen Hirntumor. Plötzlich spürt er dann auf einmal Kopfschmerzen. Also er fühlt sich dann schwindelig und bekommt dann Angst. Der kam dann zu uns in die Praxis und dann sagen wir zu ihm, alles in Ordnung. Haben natürlich auch die richtige Diagnostik durchgeführt, damit man da nichts verpasst. Und dann war der kurz beruhigt und dann kamen aber immer weitere Symptome dazu. Und das ist halt so ein typischer Fall von Hypochonder.
kaskadenhaft Symptome. Mhm. Ja, nicht schön. Und dem liegt aber diese große Angst zugrunde.
Frage ist ja, was hilft, ne? Also das Thema, man muss halt frühzeitig anfangen, auch so eine Verhaltenstherapie dann anzufangen, sonst kommt man auch nicht aus diesem Kreislauf raus. Also wenn das stark veranlagt ist, ne? Mhm. Das hilft dann, das Denk- und Verhaltensmuster dann auch zu erkennen und auch zu durchbrechen. Mhm. Und dann halt auch das Thema Entspannungsverfahren, das hilft wirklich gut. Also das reduziert halt die Körperspannung und Wahrnehmung von Symptomen. Und wenn es ganz schwerwiegend ist, dann halt auch das Thema Medikamente, also antidepressiver Therapie, die können dann halt auch bei starker Angst unterstützend wirken, ne?
Großartig wäre doch, es könnte einfach jeder, der solche großen Sorgen hat, durch einen Scan durchlaufen, der ihm beweist, dass er gesund ist. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob man überhaupt irgendeinen Menschen durchscannen könnte und nichts finden.
Also ich denke, wer viel sucht, findet auch viel. Also ob das jetzt der kleine Gallenstein ist, den man dann findet, oder irgendwas anderes. Aber ob das dann so relevant ist, ist ja die andere Frage.
Aber jemand mit großer Angst bekommt natürlich dann noch größere Angst. Bei Arthur ist es so, dass er zum Ende dieses ersten Aktes zusammenbricht. Mhm. Jetzt fragen wir uns, ist das Hypochondrie oder steckt da wirklich etwas dahinter? Wir hören uns den zweiten Teil an.
Bin gespannt.
Okay. Es ist weniger ein Wartezimmer als eine Wartezone. Ein unfassbar grüner Teppichboden mit schwarzen Streifen. Arthur, vielleicht eine Berufskrankheit, fragt sich, wie es dazu gekommen sein konnte. Ist eine Interieurdesignerin zufällig am Flughafen einer ehemaligen sowjetischen Teilrepublik zwischengelandet, hat diesen Boden gesehen und gedacht, ach, davon bestelle ich spontan 14.000 Quadratmeter fürs Klinikum. Sich durchzuringen, die Klinik zu besuchen, hatte Arthur Kraft gekostet und Spuren hinterlassen. Er ist seit Wochen nicht gelaufen und hat trotzdem 6 Kilo verloren. Seit der Panikattacke kämpft er mit Dauerdurchfall. Mehrere Male hatte er in der Zwischenzeit kleinere Attacken. Manche kündigten sich durch minimale visuelle Irritationen an, kurze Doppelbilder. Der Talk mit der Gastroenterologin blieb leider weniger spektakulär als der Teppichboden. Nichts Eindeutiges. Könnte Reizdarm sein. Ich verschreibe Ihnen mal etwas. Arthur nickt, innerlich enttäuscht. Keinen Schritt weiter. Dass Arthur seine Darmkrebsparanoia mit keinem Wort erwähnt hat, hängt mit seiner manifestierten Angst vor der Diagnose selbst zusammen. So hat er es sich zumindest erklärt. Alter, was ist da los? Nicht, dass du mir jetzt noch wegkippst, blinkt es in der WhatsApp-Preview auf. Dazu ein Lach-Emoji mit tränenden Augen. Carstens Bro-Gehabe nimmt langsam unangenehme Formen an. Am Abend sinken die Temperaturen nur sehr langsam. Eine Schwüle liegt über den gepflegten Vorgärten und alles läuft auf ein angespanntes Gespräch mit Gwen hinaus. Es geht um Angst, Vertrauen und Transparenz. Die heilige Dreifaltigkeit einer funktionierenden Ehe. Gwen spürt schon länger instinktiv, dass Dinge nicht okay sind. Arthur verschweigt nichts mit Arglist. Aber wie soll er ihr die Dinge klar kommunizieren, solange sie für ihn selbst so diffus sind? Es knistert. Sie waren immer sehr offen zueinander. Aber ein Wort zu viel an der falschen Stelle und es würde auf ein langes, kompliziertes Gespräch hinauslaufen. Doch dazu fehlt ihm die Kraft. Stattdessen arbeitet Arthur bis in die Nacht. Er recherchiert, vergleicht Symptome. Ein Nährboden für neue Ängste. Schlaflosigkeit. Der Brustkorb fühlt sich eng an. Albträume. Erst gegen Morgen schläft er ein paar kurze Stunden. Mit der zunehmenden Frequenz an Facharztbesuchen erhöht auch Carsten den Druck. Arthur, wir müssen jetzt liefern, sonst kippt das Ding. Ich habe Leute im Boot, die erwarten Bewegung. Arthur spürt, wie sich die Schlinge zuzieht. Neue Fragen, neuer Druck und von Ärzten immer die gleiche Leier. Von zu viel Stress, psychosomatisch bis ziehen Sie sich einfach mal für ein paar Wochen raus. Am Vormittag des 30. Juni unterschreibt Arthur die Verträge. Nicht, weil er es aus tiefer Überzeugung will. Er hatte Carsten hingehalten, das war nicht zu verleugnen. Und vielleicht war das ganze Jahr die Eintrittskarte in eine schöne neue Welt, in der die Dinge leichter würden. Arthur geht 300 Meter zum Briefkasten und wirft die Papiere nicht direkt bei Carsten ein, Poststempel und so. Als er die Haustür öffnet, hört er, wie Gwen in der Küche etwas püriert. Gwen, dachte er, muss ich ja auch noch einweihen. Auf der Treppe spürt er massiven Schwindel. Ihm wird schwarz vor Augen. Instinktiv schützt er seinen Kopf mit den Händen, dann prallt sein Körper auf den Treppenabsatz. Minuten später wird Arthur auf einer Trage in den Krankenwagen geschoben. Blaulicht. Mit zusammengekniffenen Augen sieht er Gwen, die Anton auf dem Arm hält. Er möchte etwas sagen, kann aber kein Laut hervorbringen. Ruby läuft neben dem Rettungssanitäter her und schreit schrill vor Angst. Und auch am Ende des zweiten Aktes bricht Arthur zusammen, diesmal auf der Treppe. Wir haben gelernt, sein Zusammenbruch beim Waldlauf war eine Panikattacke. Mhm. Im weiteren Verlauf hatte er weitere kleinere Attacken. Sollen wir über Panikstörungen sprechen, mhm, und über diese Attacken und wie sowas aussehen kann und was das bedeutet für die Menschen?
Ja, also eine Panikstörung ist eine Angsterkrankung, bei der es ja plötzlich und scheinbar grundlos zu heftigen Angstattacken kommt, also sogenannten Panikattacken.
Die sich aber ja anfühlen, als hätte man schwere Herzprobleme, als würde man einen Herzinfarkt erleiden, als würde einem das Herz stillstehen, als würde einem das Herz platzen.
Ja. Ja, also die sind ja auch nicht eingebildet. Sie fühlen sich ja real an und überwältigend, oft auch lebensbedrohlich. Auch wenn im Körper nichts Ernstes vorliegt. Ne?
Aber der Herz schlägt ja dann wirklich wie irre.
Ja, ne? Ja. Und diese Symptome kommen ja dann plötzlich wie aus dem Nichts, dauern meist so zwischen 10 bis 30 Minuten und klingen danach langsam wieder ab. Und du hast es ja gesagt, Herzrasen oder Herzstolpern, also auch das ist körperlich ein Thema. Atemnot, enge Gefühl in der Brust kommt ja häufig vor, Zittern und dieses Schwitzen, Schwindelgefühl, Hitzewallung, aber auch Kälteschauer, die auftreten können. Übelkeit, Magendruck, Taubheitsgefühl. Und wenn man sich dann auch zum Beispiel die psychische Komponente anguckt, also dann berichten einige Patienten dann über das Gefühl, verrückt zu werden. Ja. Mhm. Todesangst, also ich sterbe gleich.
Ja, ne? Das fühlt sich ja auch so an.
Auch der Kontrollverlust, ich verliere mich. Ne? Mhm. Oder Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Oder auch das Thema der Entfremdung. Ne? Alles wirkt plötzlich unwirklich. Das sind so geäußerte Themen dann, ne?
Ja, was alles zu dem Paket Todesangst gehört, hört und den Moment des Sterbens zu
erleben. Ja, auch zu Recht, ne? Weil viele zuerst an einen Herzinfarkt oder an eine schwere Erkrankung denken und dann wird ja im Endeffekt nichts gefunden. Die werden dann ans EKG angeschlossen, auch komplett durchgecheckt und man findet dann nichts.
Mhm. Hattest du schon mal eine Panikattacke?
Ja, definitiv. Also bei mir war das so gewesen, dass sich das entwickelt hat. Ich war mal in China unterwegs gewesen, in Shenzhen. Das ist ja auch so eine Millionenmetropole in China. Und als ich dann reingedrückt wurde in so einen Zug, also wenn du dann da stehst, dann wirst du einfach so mitgespült in den Zug rein und stehst dann, ich bin ja nicht ganz so groß.
Oh ja.
Dann hast du das Gefühl, dann erdrückt zu werden. Und daraus hat sich dann so eine Angststörung ein bisschen entwickelt gehabt. Da habe ich auch jahrelang noch mit zu kämpfen gehabt.
Da schau an.
Das hat sich auch so ein bisschen durchs Studium dann gezogen. Und immer so, wenn man das Gefühl hatte, wenn man merkt das Herz oder ist dann aufgeregt oder so, dass man dann da nicht selber so schnell rauskommt, ne?
Dass man so überschnappt.
Ja, das passiert heißt, dann häufig dann auch im Kino, in so Situationen, wo man das Gefühl hat, dann nicht rauszukommen.
Und wie löst du das, wenn du jetzt heute ins Kino gehst?
Mittlerweile weiß ich das. Also ich glaube, das ist immer, dass man manchmal so Gefühle hat, aus Situationen nicht rauszukommen. Also wenn man zum Beispiel einen Vortrag hat oder mitten in der Mitte vom Hörsaal sitzt oder so und dann nicht rauskommt, oder sich nicht traut, dann zu fragen, darf ich durch? Oder das Gefühl, dass andere Leute einen dann komisch angucken. dass man sich dann auch sagt oder das lernt, dass es keine Situation gibt,
aus
wo
der
man nicht rauskommt. Das muss man sich einfach sagen. Und was passiert denn dann? Dann auch wenn man einen Vortrag hat, dann kippt man halt auf der Bühne um und. Also man muss das einfach lernen, sich nicht auch mit diesem Gedankenspiel dann in so eine Situation zu bringen.
Mhm. Lernen, dass dieser Zustand endet.
Ja.
Das heißt, man lernt es über Wiederholungen.
Ja.
15-30% aller Menschen erleben im Laufe ihres Lebens mindestens eine Panikattacke.
Ja.
Das ist eine Menge. Und ich denke, dass es mehr sind als 30%.
Und das hat natürlich auch was mit Stress zu tun. Ne? Wenn du in einem stressigen Job drin bist und wo der Körper sich dann auch gar nicht so richtig erholen kann und du immer unter Dauerfeuer bist, dann bist du halt eine Person, die wahrscheinlich mehr dazu oder anfälliger ist für diese Geschichte. Ne?
Beziehungsweise man keine, es kann ja auch ein stressiges Privatleben sein. Das Leben an sich kann einfach so dicht sein und so viel Druck ausüben. Und wenn man kein Ventil hat dafür, dann sind es eben Attacken, die für diesen Druckablass sorgen.
Genau. Und man muss sich einfach mal fragen, was passiert denn im Körper? Also Panikattacken sind ja eigentlich Fehlalarme des Gehirns. Also das Gehirn, vor allen Dingen die Amygdala, aktiviert plötzlich den Fluchtmodus dann. Mhm. Ne? Das ist ja evolutionsbedingt einfach, obwohl einfach keine echte Gefahr da ist. Und der Körper wird dann in Sekundenbruchteilen auf Überleben vorbereitet. Der Puls steigt, Atmung wird schneller, Muskeln spannen sich an. Und das ist ja ein normaler Mechanismus, der aber bei einer Panikstörung außer Kontrolle gerät.
Weil diese Attacke eben in einer Situation passiert, die der Reaktion nicht angemessen ist. Also ist es quasi sozusagen leicht, wenn eine solche Attacke geschieht in einem Moment wie bei dir, in der Enge dieser Bahn, da hat man ja noch eine Herleitung. Aber wenn das dann einfach so out of the blue beim Waldlauf passiert oder auf der Treppe, dann ist es schwer, damit umzugehen.
Ja, und das ist halt auch das Problem, dieser Teufelskreis der Panik. Also man hat das körperliche Symptom, also zum Beispiel Herzklopfen, das wird dann als Gefahr interpretiert, also Herzinfarkt.
Mhm.
Die Angst steigt, also Symptome verstärken sich dadurch, noch mehr Angst und das führt dann halt zu der Panik. Und das Gehirn lernt dann, diese Situation ist gefährlich und dann geht man in diesen Vermeidungsmodus manchmal auch.
Und krampft, spannt an.
Ja, und künftig kann dann halt schon der Gedanke an diese Situation die nächste Attacke dann auslösen, ne? Und deswegen ist es halt auch wichtig zu wissen, wie erkennt man eine Panikattacke. Also es sind häufig wiederkehrende Panikattacken, anhaltende Angst vor der nächsten Attacke.
Oh ja.
Ne? Also sogenannte Erwartungsangst nennt man das dann. Dann Vermeidung bestimmter Orte vielleicht sogar, zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Supermarkt, Kino, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Und nicht selten entwickelt sich daraus auch eine sogenannte Agoraphobie. Also Angst vor Menschenmengen oder weiten Plätzen. Und das muss dann halt auch entsprechend zum Beispiel mit einer kognitiven Verhaltenstherapie oder Atementspannungstherapien, Techniken oder Konfrontation, Expositionstraining und manchmal auch mit Medikamenten, Antidepressiva, SSRIs dann behandelt werden. Ne?
Und im weitesten Sinne zu lernen, mit Ängsten umzugehen, weil Angst der größte Auslöser ist. Angst vor Dingen, die heute nicht passieren, aber möglicherweise in einer ausgedachten Zukunft passieren könnten. Also diese Konjunktivangst.
Ja, wichtig ist ja, Panikstörungen, Panikattacken können behandelt werden und auch überwunden werden. Also viele Betroffene leben nach erfolgreicher Therapie, also zum Beispiel Verhaltenstherapie, dann auch wieder total angstfrei.
Gute Aussichten. Wir fragen uns dennoch, was mit Arthur los ist. Und ich nehme an, dass diese Angst durchaus begründet ist und dass wir hier vollkommen auf der falschen Fährte sind. Wir hören uns den dritten Teil an, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Die Notaufnahme hatte wenig von der nüchternen Professionalität, die man als Patient erwartet oder erhofft. Zu grelles Licht, zu viele Stimmen, zu viel Bewegung. Hände an kalten Metallstangen, der Blick getrübt, alles verschwamm. Arthur hörte Fetzen von Worten, Hypoton, Elektrolyte, Laktat, ZNS. Er wollte etwas sagen. Noch immer ging es nicht. Als würde der eigene Körper eine Sprache sprechen, die niemand mehr verstand. Sein Herz raste, während ihm gleichzeitig kalt wurde. Schweiß auf der Stirn, im Nacken. Stimmen über ihm, unterbrochen vom rhythmischen Piepen eines medizinischen Geräts. In einem Moment schien er davon zu driften, ins Leere zu sinken. Dann wurde er wieder zurückgerissen, als jemand an seinem Arm zog, eine Infusion legte, ein weiteres Kabel befestigte. Geräusche flackerten auf, wurden dumpf, lösten sich auf. Dann sah er Gwen, die einen kurzen, sorgenvollen Blick durch ein Fenster blicken durfte, um dann von einem Pfleger weggeführt zu werden. Für sie dort draußen verstrichen die Stunden zäh. Sie telefonierte hektisch mit ihrer Mutter, bei der sie die Kinder zuvor abgegeben hatte. Gwen heulte, etwas, das sie nur gegenüber ihrer Mutter konnte. Eine weitere qualvolle Stunde verging, bis aus der unscharfen Tiefe des Raums eine junge Ärztin auf Gwen zusteuerte. »Ihr Mann schläft jetzt«, sagte sie ruhig. »Wir haben ihn stabilisiert. Die Kreislaufparameter sind noch schwankend, aber er hat es überstanden. Die Ursache? Im Moment unklar. Wir tasten uns vor.« In den nächsten Tagen wurde Arthur stationär überwacht. Mal besserte sich der Zustand, mal kamen neue Symptome hinzu. Gelenkschmerzen, migräneartige Kopfschmerzen, hartnäckige Durchfälle, immer wieder Fieberschübe. Die Gastroenterologin sprach von einer möglichen chronischen Enteritis, einer Entzündung des Darms, die zu einer Blutvergiftung geführt haben könnte, vielleicht aber auch eine Autoimmunreaktion. Die Rheumatologin hingegen vermutete eine atypische Komplikation seiner bekannten chronischen Psoriasis-Arthritis. Arthur hörte sich das alles regungslos an, als ging es um einen Fremden. Er war todmüde und völlig zermürbt. Jeder neue Verdacht war zugleich Hoffnung und weiterer Zweifel. Gwen kümmerte sich in dieser Zeit darum, dass das System Wittig zu Hause halbwegs funktionierte. Sie brachte die Kinder in die Schule und Kita, kümmerte sich um Überweisungen und die notwendige familiäre Administration. Auf Arthurs aufgeklappten Laptop deutete eine rote Zahl 16 verpasste Nachrichten von Carsten an. 3 Tage später wurde Arthur entlassen, physisch entkräftet, geistig zersetzt von Wochen der Angst und Ungewissheit. Gwen sprach noch kurz mit dem behandelnden Arzt in der Hoffnung auf eine halbwegs plausible und im besten Falle beruhigende Erklärung. Der junge Mann sah sie freundlich an und sagte mit schonungsloser Offenheit, »Ganz ehrlich, wir wissen es nicht.« »So«, sagt Gwen, »let's do this.« Sie steigen aus dem Wagen und gehen auf das einschüchternde Gebäude zu. Arthur ist stabil und hat wieder 2 Kilo mehr auf den kantigen Rippen. Doch noch immer ist er von den Strapazen der jüngsten Vergangenheit schwer gezeichnet. Am Empfang fragen sie nach Professor Dr. Martin Mücke. Sie fahren mit der Rolltreppe ins erste Obergeschoss und lassen hunderte Meter grün-schwarze Auslegeware hinter sich. Nach kurzer Wartezeit begrüßt sie der Professor. Er spricht ruhig, fast leise, aber mit klarer Präsenz. »Ich habe mich mit der Gastroenterologie ausgetauscht und noch viel intensiver mit Frau Dr. Fuß. Frau Dr. Fuß ist seit fast 6 Jahren Arthurs Rheumatologin. In manchen Fällen kann eine chronische Erkrankung wie Ihre seronegative Psoriasis-Arthritis in kurzer Zeit schubartig Komplikationen auslösen. Wir haben die Lösung lange in diesem Bereich gesucht. In Ihrem Fall ist es aber anders. Die Arthritis hat in der Tat eine Rolle gespielt, indem sie die wirkliche Ursache für Ihre Probleme verschleiert hat. Die Symptome sind nicht unähnlich. Der wahre Feind in Ihrem Körper aber heißt Morbus Whipple. Es handelt sich um eine seltene bakterielle Infektion, die, wenn man sie nicht erkennt, systemische Symptome entwickelt. Malabsorption des Darms, Gelenkbeschwerden, ZNS-Symptome, chronische Diarrhoe, Gewichtsverlust, all das passt. Die langen Schwankungen, die dramatische Eskalation zuletzt. Wir haben in der Notfallnacht eine Dünndarmbiopsie entnommen und PAS-positive Makrophagen in der Lamina propria, einer Schicht lockeren Bindegewebes, die eine Rolle bei der Immunabwehr und der Regulation von Entzündungen spielt, entdeckt. Und jetzt? Fragt Arthur. Ich meine, was machen wir jetzt mit dieser Information? Der Erreger, führt der Professor aus, Trofarima Whipple, reagiert gut auf eine abgestimmte antibiotische Therapie. Zuerst intravenös, später oral. Die Medikamente sind verträglich, aber es braucht Konsequenz. Wenn man die Therapie ernst nimmt, ist ihre Prognose sehr gut. Gwen atmet hörbar aus. Arthur drückt ihre Hand so fest, dass seine Fingerknöchel weiß werden. Lass uns die Kinder aus der Kita holen, schlägt Arthur vor, direkt nachdem sie die Klinik verlassen. Wir essen Eis und wir gehen nachmittags alle zusammen ins Freibad, okay? Gwen wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Du kannst dir nicht vorstellen, was da gerade alles von mir abfällt. Zwischenzeitlich habe selbst ich den Glauben verloren und mich als Witwe und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern gesehen. Arthur wirkt nachdenklich. Natürlich bin ich auch erleichtert. Jetzt scheint sich zumindest eines meiner zwei Probleme aufzulösen. Aber die Sache mit Carsten, das Ding läuft auf Totalverlust hinaus. Also ich bin dem Sensemann vielleicht gerade noch mal entkommen, aber finanziell sind wir leider tot wie eine Kirchenmaus. Es heißt arm wie eine Kirchenmaus, korrigiert Gwen und grinst dabei. Aber zumindest bei uns beiden läuft es ganz gut, mein Lieber. Arthur versteht nicht, was Gwen damit meint. Dein Rechner war nicht zugeklappt, als du zusammengeklappt bist. Und ich, naja, also ich habe mal einen Blick in deine Messages werfen müssen. Sorry dafür. Carsten erwähnte Lux Ventures. Und da erinnerte ich mich, dass Charlene mir damals Entwürfe gezeigt hat und Lux Ventures in einer Excel-Tabelle auftauchte. Ja, und dann habe ich recherchiert. Verschleierte Mittelherkunft. Typische Luxemburg-Sache. Euer Vertrag ist jedenfalls, wie soll ich sagen, well, unwirksam. Das hier war heute Morgen im Briefkasten. Gwen hält Arthur ein Schreiben unter die Nase und lächelt dabei, ein bisschen triumphierend, aber äußerst charmant. Arthurs Augen sind dramatisch aufgerissen, sagen kann er nichts. Journalistenschule, grinst Gwen. Reicht zumindest, um Carsten etwas Luft rauszulassen. Arthur wird in der Notaufnahme behandelt, nachdem er zuvor ja das Bewusstsein verloren hatte. Und es war keine Panikattacke, wie ich meine. Jetzt hat er ja diese Psoriasis mit Arthritis. Und diese Erkrankung hat die Diagnosestellung sozusagen erschwert. Des Rätsels Lösung ist eine Infektion, und zwar eine Infektion des Dünndarms. Das heißt, Arthurs Bauchgefühl war eigentlich von Anfang an richtig, oder?
Ja, genau. Also wir sprechen hier über den Morbus Whipple. Der Morbus Whipple ist ja eine seltene bakterielle Infektionskrankheit, die verschiedene Organe gleichzeitig betreffen kann. Besonders Darm, die Gelenke, das Herz und auch das Gehirn. Und sie wird halt durch das Bakterium namens, jetzt musst du mir helfen, Trofferyma whipplei ausgelöst.
Whipplei?
Whipplei.
Trofferyma whipplei. Eigentlich ein sehr schöner Name. Trofferyma whipplei für einen richtigen, fiesen Unruhestifter.
Ja, das Besondere ist ja, das Bakterium kommt ja bei vielen Menschen vor, aber nur selten. Ist es so, dass Menschen daran erkranken.
Wie kommt das? Kannst du uns das erklären?
Also der Grund ist, man vermutet eine Störung des Immunsystems, sodass der Körper das Bakterium dann nicht entsprechend bekämpfen kann. Das ist wahrscheinlich der Grund daran.
Und kann es daran liegen, dass Arthurs Immunsystem so viel mit der Psoriasis zu tun hat, mit der Arthritis und dass es eben so viele inflammatorische Zustände gibt?
Wahrscheinlich hängt das auch zusammen. Also was passiert denn im Körper? Also das Bakterium vermehrt sich vor allen Dingen ja im Dünndarm, wird dort nicht richtig abgebaut und kann sich über die Lymphbahn und das Blut im ganzen Körper dann ausbreiten. Und im Dünndarm stört es dann insbesondere auch die Aufnahme von Nährstoffen. Deshalb kommt es oft zu Gewichtsverlust, Mangelerscheinungen und auch Durchfall bei diesen Patienten. Und guckt man dann weiter auf die Symptome, also der Morbus Whipple wird oft erst sehr spät erkannt, weil die Symptome halt auch unspezifisch sind und viele verschiedene Organe betreffen. Also wenn man sich das Symptom chronischer Durchfall zum Beispiel anguckt.
Würde man immer an eine Darmerkrankung denken.
Aber warum ist das da so? Also der Dünndarm nimmt Nährstoffe nicht mehr richtig auf und dadurch kommt es dann halt zum chronischen Durchfall dann. Ne?
Bei schmerzhaften Gelenkentzündungen eben. Bei Arthur ist es ja vollkommen klar, man denkt an diese Arthritis, die einhergeht mit der Psoriasis. Aber wahrscheinlich würde man auch bei anderen Patienten an Arthritis, Arthrose, an rheumatisches Fieber, ja, auch, ne, weil er ja auch Fieber hat. Das heißt, das ist wie die meisten seltenen Erkrankungen, ist auch dieser Whipley ein Meister der Camouflage.
Ja, also gerade die Gelenkschmerzen, ne, das sind oft die ersten Symptome, Jahre vor den anderen Beschwerden.
Ah.
Ne, und dann kommen halt die anderen Sachen dazu, ne? Müdigkeit, Schwäche durch die Mangelernährung, mhm, und Blutarmut beispielsweise, aber auch Fieber und Lymphknotenschwellung. Das sind dann Hinweise auf die Entzündungsreaktion im Körper, ne?
Es ist tatsächlich so, dass man diesem Bakterium nur auf die Schliche kommt durch eine Biopsie?
Also die Diagnose ist sehr schwierig und das erfordert meist eine Dünndarmspiegelung, also eine Endoskopie, um dann eine Entnahme einer Gewebeprobe dann auch durchzuführen.
Darf ich dich fragen, wie man in den Dünndarm überhaupt gelangt? Also geht das über eine normale Darmspiegelung?
Genau, du gehst Magenspiegelung, dann gehst du über den Magen weiter in den Dünndarmbereich dann rein. Ne?
Ah, über den Magen, okay.
Dann kannst du den Dünndarm oben einsehen. Und dann halt die speziellen Färbemethoden und PCR-Tests, also um den dann Nachweis des Bakteriums aus dem Gewebe dann zu ermöglichen.
Aus dem entnommenen Gewebe.
Genau. Und dann das Thema Blutuntersuchung, gegebenenfalls Hirnwasser oder Herzuntersuchung, je nach Symptom. Also das sind dann aber schon die, wenn man dann krass in die Bereiche dann reingeht und dann woanders zum Beispiel Biopsien nimmt. Ne?
Eben, aber du sprichst auch, beim Herzen wäre es dann eine Biopsie. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, als direkt vor Ort, dort, wo das Bakterium sich angesiedelt hat, eben eine Probe zu entnehmen.
Genau. Und wichtig, du hast es ja vorhin schon gesagt, Thema Früherkennung. Da der Morbus Whipple halt so viele Gesichter hat, wird er oft dann halt mit Rheuma, Reizdarm oder psychosomatischen Störungen verwechselt. Die Warnzeichen sind aber immer Gelenkschmerzen plus Durchfall, also plus Gewichtsverlust.
Mhm.
Also wenn man so eine Kombi hat, auch zum Beispiel unklare Symptome über viele Monate, und vielleicht auch keinen Effekt auf übliche Rheuma- oder Magenmittel dann hat, mhm, dann sollte man schon auch mal an eine Morbus Whipple denken.
Und an die vielen anderen, die wir schon genannt haben.
Ja, das definitiv. Wichtig ist, dass wenn man das halt frühzeitig auch sieht, ist der Morbus Whipple ja auch heilbar. Mit einer langfristigen Antibiotikatherapie, meist über 12 Monate oder länger, lässt sich dann die Erkrankung auch gut behandeln. Also früh erkannt ist es vollständig heilbar, spät erkannt bleiben Schäden möglich. Also zum Beispiel Schäden am Nervensystem oder auch am Herz.
Wahnsinn. Aber sage 12 Monate Antibiotikatherapie. Was bedeutet das für den Rest des Organismus? Dann hat man den Whipple, dem hat man den gar ausgemacht, aber ja vielem anderen auch. Oder ist dieses Antibiotikum so spezifiziert?
Also wir haben ja das Problem, wenn du lange Antibiotika einnimmst, dass es natürlich auch den Darm schädigen kann.
Mhm.
Man sollte vielleicht erstmal die Frage stellen, warum werden Antibiotika überhaupt so lange genommen?
Warum?
Fangen wir damit an.
Ich stelle die Frage, warum, mhm, werden Antibiotika überhaupt so oder müssen so lange genommen werden bei Whipple?
Also einige Bakterien verstecken sich halt im Gewebe, im Darm, Gehirn, Herzklappen, wachsen langsam oder können halt auch immer wieder kommen, also rezidivieren,
mhm,
wenn sie nicht konsequent halt behandelt werden. Und darum braucht es zum Beispiel auch beim Morbus Whipple eine Behandlung über viele Monate, um alle Keime sicher zu beseitigen. Und du hast gefragt, was haben wir denn für Risiken durch diese langfristige Antibiotikatherapie? Also wir zerstören natürlich auch gute Darmbakterien. Das führt dann halt zu einer Dysbiose. Das Gleichgewicht im Darm wird durcheinander gebracht. Wir haben, mhm, Durchfall, Blähung, Infektionen mit Clostridien können dann auch, jo, auftreten. Ja, und das ist dann halt ein gefährlicher Durchfall, der dann auch auftritt.
Da könnte man fast sagen, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, aber man muss diesen Whipple natürlich den gar ausmachen, man muss ihn loswerden und ihr begleitet Patienten dann in einer solchen Therapie mit Probiotika und
beobachtet wahrscheinlich engmaschig, wie der sonstige Zustand ist. Ne?
Sollte man ja generell bei einer Antibiotikatherapie, weil wir haben ja auch noch andere Probleme, Thema der Resistenzbildung. Ne? Mhm. Wenn Bakterien lernen, das Antibiotikum zu überleben, können sie halt resistent werden. Mhm. Und das kann dann halt zu Folgeinfektionen und schwer, ja, und dann sozusagen therapieresistent werden. Und dann auch das Thema, dass man es ausgewogen hält, Thema der Pilzinfektion, ne, durch das veränderte, wie soll man das sagen, durch
das veränderte Zusammensetzung, Mikrobiom,
ja, haben wir eine Veränderung des Mikrobioms. Dadurch können sich dann Hefepilze dann ausbilden, also Candida beispielsweise, im Mund-, Darmbereich und auch im Genitalbereich. Mhm. Solche Antibiotikatherapien haben halt Nebenwirkungen auf den gesamten Körper. Ne? Mhm. Leber- oder Nierenschädigungen können auftreten bei empfindlichen Personen, aber auch allergische Reaktionen und Nervenschädigung oder Sehnenprobleme, zum Beispiel insbesondere durch Fluorchinolone. Ja, das sind halt eine Antibiotikaklasse, die insbesondere halt auch dafür bekannt ist, dass Nervenschäden oder Sehnenprobleme dann auftreten.
Also besser ist, das Immunsystem kommt mit Vipenblee alleine klar. Aber gut, dass es eine Behandlung gibt. Gut, dass es euch gibt, die begleiten dabei. Und wir wünschen Arthur das Allerbeste, dass er diese Infektion überwindet, dass er den Vipenblee los wird und dass alles gut geht in seiner Selbstständigkeit.
Das wünschen wir ihm.
Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.